ARD.
Blankenhain in Thüringen. Ein kleiner Ort im Landkreis Weimarer Land. Hier wächst Mike Weichert in den späten 70ern und frühen 80er Jahren auf.
Also die Besonderheit von Blankenhain ist, es ist halt sehr stark von einer Porzellanfabrik geprägt, der Ort. Das Wohngebiet, in dem ich gewohnt habe, ist im Prinzip komplett für die Fabrik hochgezogen worden. Also der Ortsteil, der hieß Manhattan, weil das ein Neubaugebiet war.
Die Hausgemeinschaft, in der Mike lebt, ist bunt gemischt. Professoren wohnen neben Fabrikarbeitern, Lehrer neben Handwerkern.
Da gab es Volksfeste, Disco-Veranstaltungen, kleinere Konzertveranstaltungen und so weiter, an denen man da ganz normal teilgenommen haben. Also sogar der ganz normale sozialistische, kulturpolitische Gang in der Provinz hat da eben stattgefunden.
Bis zum November 1989. Die Wendegeschehnisse hinterlassen auch hier ihre Spuren. Und Mike erlebt den politischen Umbruch ganz unmittelbar mit.
Die Lehrer haben auf einmal komplett anderes Zeug erzählt, als was sie an der Vorwoche erzählt haben. Immer mehr, was weiß ich, Kumpels gingen in den Westen, waren weg, haben sich totgefahren oder Ältere auch schon totgesoffen.
Trotzdem lebt Mike das Leben eines Teenagers.
Ich habe trotzdem zu der Zeit meine erste Flugreise gehabt, meinen ersten Kuss gehabt, das erste große Verliebtsein. Das sind ja trotzdem Sachen, die dich dann total beschäftigen und nach vorne treiben.
Und dann ist da noch die Musik. Heavy Metal. Mike ist Fan, so wie viele seiner Freunde. Sie hängen gemeinsam ab, rauchen die ersten Zigaretten und hören Sodom, Creator und Motorhead. Aber dann verändert sich im Sommer 1990 für Mike alles.
Also so ein richtig krasser Cut für mich war, ich war dann mal in Sommerferien so 5-6 Wochen an der Ostsee bei Verwandtschaft irgendwo. Als ich nach 5-6 Wochen wiederkam, waren alle meine Metal-Kumpels auf einmal Faschos. Wir haben dann halt nicht mehr Sodom und Creator, sondern auf einmal Störkraft und Boots and Braces und was weiß ich gehört. Und gerade die Älteren, zu denen man dann aufgeschaut hat, die haben dann wirklich rasend schnell ihren Style verändert.
Die neue Gesinnung seiner ehemaligen Metal-Kumpels stürzt Mike in einen Konflikt. Wie soll er mit dieser neuen Situation umgehen? Er will mit Faschos nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite sind es immer noch seine Kumpels.
Mit dem war ich ja weiter im Fußballverein. Keine Ahnung, mit denen hing ich trotzdem auf dem 5-Meter-Brett im Freibad erstmal rum. Ich musste mich erstmal überhaupt sortieren, was da los ist.
Dann sagt Mike einen Satz, den ich total krass finde.
Fascho sein war Mainstream in den 90er Jahren in der Jugendkultur, in der ich aufgewachsen bin. Wenn du da 15, 16 Jahre alt warst, war das Mainstream, Fascho zu sein.
Als ich diese Wörter höre, verstehe ich erst wirklich, wie Mikes Alltag ausgesehen haben muss. Neonazis mitten im Stadtbild, ganz selbstverständlich, ganz normal.
Das war einfach, ohne es verharmlosen zu wollen, es war eine Mode. Es war eine totale Modeerscheinung, so rumzurennen. Wenn du bei der Disco stylisch sein willst, dann brauchst du deine bestimmten Jeans, du brauchst deine Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, deine weinrote, grüne oder hellblaue Bomberjacke, je nach Wahl, und am besten kurzgeschorene Haare, und deine Freundin hat eine Rini-Frisur, diese stinknormale Anfang 90er Skinhead-Style.
Mike ist das genaue Gegenteil vom kleinstädtischen Fascho-Mainstream. Halt und Orientierung gibt ihm dabei auch die Musik. Und Metal ist perfekt, um sich abzugrenzen.
Man hört ja Metal, weil man nicht zum Mainstream gehören will, ne? Und das hat ja da eigentlich ganz gut reingepasst.
Metal wird Mike die Richtung zeigen und ihm und seinen Freunden Werkzeuge an die Hand geben, ein Bollwerk zu bauen, das von Jahr zu Jahr stärker wird und das alles vereint, wofür sie stehen. Aber auch an anderen Orten treffen sich nach der Wende Musikerinnen und Musiker, die ausbrechen wollen, die experimentieren, neue Einflüsse vermischen und denen kein Dorf zu weit weg und keine Bühne zu klein ist.
Mensch, wisst ihr, was richtig verrückt wäre? Wäre ein Dudelsack. Das macht doch ja keiner. Das war dann eigentlich eher so der Anspruch. Also so diese Art und Weise des Musizierens der damaligen Zeit in Zeitmaschine zu setzen und ins Heute zu bringen.
Ob sie es auf die große Bühne schaffen, ob sie durchhalten und warum ihre Bands eigentlich so nur im Osten entstehen konnten, das erzählen wir euch in dieser Folge. Ich bin Jan Kubong und das ist die zweite Staffel von Iron East, Heavy Metal im Osten. Folge 4, Crossover. Als Mikes Umfeld nach rechts kippt, wird es für ihn im Alltag stressig und auch gefährlich.
Klar habe ich vor Faschos die Beine in die Hand nehmen müssen, habe oft fast mal die Fresse voll gekriegt. Viele Kumpels von mir, die haben auch mal richtig die Fresse voll gekriegt.
Die rechte Gewalt wird zur Bedrohung. Und manchmal ist es nicht nur brenzlig, sondern auch absolut bizarr.
Nachbarort von Blankenhain, normaler Discoabend. Es rückt da eine Fascho-Clique von außerhalb an und macht mich da als Zecke aus. Und meine ganzen ehemaligen Kumpels, die Fascho-Clique aus Blankenhain, haut die andere Fascho-Clique auf die Fresse, weil sie einen aus Blankenhain und ihren alten Kumpel vors Maul hauen wollen. Als dann irgendwann die Polizei da war und dort geschildert wurde, dass sich zwei Fascho-Gruppen wegen einem linken Metaller da auf die Fresse gehauen haben, das hat keiner verstanden.
Rückblickend findet Mike nur noch ein Wort dafür.
Wirklich komplett gaga. Das sind die beiden anderen Enden der Welt, die da trotzdem ganz nah beisammen sind und so eine ganz komische Koexistenz. Und deshalb habe ich mich da ja auch immer weiter wegorientiert.
Nazifreie Inseln sind schwer zu finden. Doch eines Tages kommt ein Festival nach Thüringen. Ein Junitag in Jena. Es regnet in Strömen. Mike und sein Freund Matze steigen aus dem Auto und verabschieden sich von Mikes Vater. Als sie Richtung Eingang gehen, hören sie schon, was hinter den Absperrungen los ist auf dem Rockhard Festival 1992.
Wir haben das Festival übrigens aufgenommen hier. Wir werden dann Ausschnitte auf dem vierten Rockhard-Video zeigen. Ja? So, und jetzt wie gesagt, der erste Headliner heute Abend zum zweiten Mal auf dem Rockhard Open Air, Blind Guardian!
Komme ich da auf dieses Festivalgelände und ich wusste, das war unfassbar für mich. Ich stand dort, es war auf einmal, ich habe es das erste Mal in meinem Leben Moshpit gesehen, Leute kamen blutig aus dem Moshpit, es gab da Krautsurfer, ich habe überhaupt nicht gewusst, was da passiert. Ne? Ich kannte Death Metal bis jetzt wirklich nur von Platte irgendwie und diese ganze Kultur, die mir sonst immer nur erzählt wurde, diese ganze Metal-Kultur, die habe ich da wirklich mit einmal wie so ein Schlag in die Fresse erlebt.
Mike und Matze sind elektrisiert von der Welt, die sich ihnen da auftut. Und eine Band beeindruckt Mike besonders.
Napalm Death, das war halt eine totale Explosion, ne, an Geschwindigkeit, an Aggression, an politischen Statement.
Und es passiert noch so viel mehr an diesem Tag. Alles, was Mike und Matze bis dahin nur von Plattencovern und aus Magazinen kennen, steht da plötzlich leibhaftig vor ihnen.
Also ich erinnere mich an Dismember, Prong, Blind Guardian, Paradise Lost. Schon krass.
Alles Bands, die regelmäßig im Rock Hard auftauchen. Er liebt das Magazin, verschlingt jede Ausgabe.
Also alles, was ich über Death Metal weiß, habe ich von Frank Albrecht gelernt. Und alles, was ich über True Metal und so weiter weiß, habe ich von Götz Kühnemund gelernt. Für Metal Hammer oder irgendwelche anderen Postillen hat sich bei uns kein Schwein interessiert. Das war Rock Hard komplett. Also das war sozusagen das Gesetzbuch. Bin ja dann später auch Jurist geworden. Insofern bin ich immer auf irgendwelche Kodizi verpflichtet.
Verpflichtet auf den Heavy Metal. Getauft im Schlamm des Rock Hard Festivals 1992 in Jena.
Das war eine absoluter Hyperloop in meiner musikalischen Sozialisation.
Aber auch aus einem anderen Grund bleibt Mike das Festival in Erinnerung.
Da saß mein Vater wirklich 5-6 Stunden im Auto draußen und hat gewartet. Hat vielleicht noch ein paar Kumpels in Jena besucht oder so und hat uns dann wieder mitgenommen. Völlig verschlammt dann. Das war krass. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mir dann auch geschworen, okay, wenn jemals meine Kinder irgendwie solche Musikerfahrungen machen wollen, dann bin ich da auch so einsatzbereit wie mein Vater.
Und auch sonst wird Mike von den Werten seines Elternhauses geprägt und ihren Erfahrungen.
Weil mein Vater das wirklich erlebt hat, dass er nach dem Krieg als Kind von einem armen Haushalt eine Chance bekommen hat, in dem Staat einen Handwerksmeister zu machen und sogar im Abendstudium.
Auch wenn sich Mutter und Vater politisch nicht immer ganz einig waren, bei den Grundwerten einer humanistischen und gerechten Gesellschaft, da sind sie es. Und diese Haltung geben sie weiter. Mike grenzt sich bewusst ab von faschistischen Ideen und faschistischer Jugendkultur, denen seine ehemaligen Kumpel nun anhängen.
Ne, meine Kategorien von Gerechtigkeit, von Kampf für was Gutem oder so, das habe ich mit diesem Faschismus, Narzissmus überhaupt nicht übereinbekommen.
Sein Freund Matze, mit dem er nach dem Festivalbesuch im Auto sitzt, denkt genauso.
Also waren schon beide so ein bisschen zeckenmäßig drauf. Und das hat sich dann wirklich gut zusammengefunden.
Zecke ist das Schimpfwort, das Nazis für Punks, radikale Linke und Antifaschisten benutzen. Aber nicht nur die politische Gesinnung schweißt Mike und Matze zusammen, sondern auch ihre Liebe zur Musik. Und sie wollen selbst spielen. Während Mike noch im Proberaum die ersten musikalischen Gehversuche unternimmt, ist Matze schon ein Stück weiter. Er spielt mit seiner Punkband bereits erste Auftritte.
Wo ich dann auch auf die Konzerte gegangen bin, also wirklich so ganz rein regional. Also muss man sich wirklich wie ganz aggressive, primitive Hardcore-Punk-Musik vorstellen. Also wirklich ganz, ganz aggressiv. Da war jetzt nicht viel Melodie dabei, sondern schon krasse Vocals und krasse Musik.
Die Musik, die die beiden hören, ist ein Mix aus vielen Musikwelten. Hardcore, Metal, Punk. Über Genregrenzen machen sie sich keine Gedanken. Viel wichtiger ist das, was dahinter steht.
Unsere Texte sollten sich mit der einfachen Melodie ins Hirn der Leute fräsen. Und ideologisch war es Earth Crisis aus der Hardcore-Szene und musikalisch war Bullthrower unsere absolute Blaupause, dem wir nachgeeifert haben.
Das musikalische Terrain für Mike ist also abgesteckt. Allerdings?
Meine musikalischen Ambitionen und Talente waren zu der Zeit auf Noisecore-Niveau. Ja. Und dann habe ich halt mal zu einer Probe mit meinen Kumpels, mit denen ich da Noisecore gemacht habe, Matze mitgebracht, der hat sich ans Schlagzeug gesetzt und auf einmal war da eine Struktur da, eine musikalische, weil er einen Beat spielen konnte. Ja, und das war ein krasses Erlebnis.
So beginnt die gemeinsame Karriere der Jungs aus Thüringen, auch wenn sie das jetzt noch gar nicht ahnen. Denn einen Masterplan haben sie nicht. Sie wissen aber, was ihnen gefällt. Und das ist bunt gemischt wie die Szene, in der sie sich bewegen. Besonders das Dynamo Festival in Holland steht für absoluten Crossover. Hier gibt es alte Metal-Legenden, Black Metal, Hardcore bis hin zu Groove Metal aus Kalifornien und Rap Metal aus Brooklyn.
Und diese ganz große internationale Dimension von Metal und Hardcore und diese Melange, die das miteinander eingeht, die habe ich dann bei diesem 95er Dynamo Festival in mich aufgesogen. Da habe ich dann wirklich gesehen, du kriegst da wirklich so eine Show von, was weiß ich, von Type O Negative oder von Earth Crisis oder Snapcase und diesen Hardcore-Bands, die auf kleinen Bühnen gespielt haben und Machine Head und so auf diesen riesengroßen Bühnen. Und das war eine wahnsinnig spannende und internationale Welt, die so mannigfaltig war. Das hat mich wirklich komplett abgeholt.
Metal bekommt damals eine Frischzellenkur. Dabei sind es vor allem jüngere Bands, die viel experimentieren und ihren Metal-Sound mit Einflüssen aus Hardcore, Hip-Hop und anderen Kulturen mischen. Auch optisch. Es ist völlig okay, als Metal-Musiker Rap-Fan zu sein und das über die Kleidung auch zu zeigen. Hip-Hop und Hardcore speisen die Texte der Bands, die sich lieber mit gesellschaftlichen Missständen und Umweltzerstörung befassen, als mit Sex, Drugs und Drachentöten. Es ist dieser Geist, der Mike damals packt. Und das Gefühl einer großen internationalen Community. Genau das wollen er und seine Freunde in ihre lokale Musikszene tragen, über ihre eigenen Bands.
Also da war mir klar, ey, das willst du auch mal auf so einer Festivalbühne spielen und international unterwegs sein oder so. Und da habe ich dieses, das war so ein unbestimmtes, das willst du auch, ne? Aber ohne die Mittel zu haben, ohne einen Plan zu haben oder was es dazu bedarf, ne? Aber da wurde diese Motivation geboren, ja, auf jeden Fall.
Konkreter werden die Ambitionen von Mike und Matze, als sie kurze Zeit später auf zwei andere Jungs treffen, die genauso ticken wie sie. Eine ganz andere Crossover-Geschichte beginnt ebenfalls im Jahr 1992 in Potsdam.
Das Projekt Sub Vito Sally war eigentlich ein Spaßprojekt. Wir haben Sachen gecovert auf Folk, sozusagen Depeche Mode und so ein Zeug.
Erinnert sich Ingo Hanf, Gründungsmitglied der Band Subway to Sally. Das war an sich schon schräg und ungewöhnlich. Und dann auch noch die Besetzung. Mandoline, Gitarre, Geige und dazu eine Trompete. Subway to Sally experimentieren mit ungewohnten Arrangements. Aber dann verlässt die Trompeterin die Band. Ein Baustein, der den besonderen Sound von Subway to Sally prägt, ist weg. Also muss etwas Neues her.
Mensch, wisst ihr, was richtig verrückt wäre? Wäre der Dudelsack. Das macht doch ja keiner.
Und jetzt kommt Erik Fisch-Hecht ins Spiel. Er ist Sänger bei Catriona, einer ziemlich erfolgreichen Band. Bis sich zwei Bandkollegen verabschieden, um eine neue Band zu gründen.
Damit war das Ende dieser kleinen Kapelle besiegelt und ich stand erstmal da.
Und genau in diesem Moment, in dem Erik Fisch-Hecht nicht so richtig weiß, wie es denn nun weitergehen soll, kommt der Anruf von Subway to Sally.
Und dann haben wir ihn mal eingeladen zu unseren Demoaufnahmen in so einem kleinen Studio in Potsdam. Wir kamen vorbei und spielte Dudelsack und fing auch an zu singen. Und das stellte sich dann sehr schnell heraus, als wir dann weiterprobten, dass er eigentlich doch eher der talentierteste Sänger in der Band ist. Und so hat sich das so recht schnell herausgestellt, dass er auch vorne ans Mikro gehört.
Ingo Hanf hingegen ist der musikalische Kopf der Gruppe. Und er interessiert sich sehr für alte Musik.
Mein Interesse, sich mit alter Musik auseinanderzusetzen, mit Kontrapunkt, harmonisch eine Art zu schreiben, Melodien miteinander zu verbinden, wie sie in der Renaissance sind, vor allen Dingen benutzt wurde für Gesangssätze und so weiter und so fort. Das war dann eigentlich eher so der Anspruch. Also so diese Art und Weise des Musizierens der damaligen Zeit in Zeitmaschine zu setzen und ins Heute zu bringen. Und ohne, dass es so ein aufgefropftes Ding ist. Wir sind Mittelalter, ist Ching, Ching. Wir kommen ja nicht vom Mittelaltermarkt. Wir sind ja nicht die mit den Schellen an den Knöchelchen und mit den vielen Dudelsäcken und die gewesen.
Sie wollen nicht wie das Mittelalter klingen, sondern sie wollen das Grauen, das Dunkle, aber auch die Romantik der Epoche in unsere Zeit holen. Und so entwickeln sie einen Crossover aus Folk, Postpunk, Rock und alter Musik, gekreuzt mit Texten über Tod, Krieg und Wollust, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ein Zufall wird dem Sound der Band jedoch noch einmal eine ganz andere Richtung geben.
Anfang der 90er Jahre habe ich Konzertkarten geschenkt bekommen von einem Freund zum Geburtstag, und zwar zu AC/DC in der Waldbühne. Und einer der Vorbands war Metallica. Wir sind da hingegangen, also mein Freund, der hat seinen kleinen Neffen mitgebracht, 12 Jahre, und wir haben uns vor den FOH hingesetzt. Und beim ersten Bassdrumschlag von Metallica ist der kleine Neffe hinten runtergefallen. Die mussten wir wieder hochziehen auf die Bank, und ich hatte wirklich Minuten zu tun, also mein Herz und meinen Kreislauf zu koordinieren, um nicht zu kollabieren sozusagen. Und da habe ich wirklich so erstmal den Mund richtig offen gehabt.
Und Ingo weiß plötzlich, wohin die musikalische Reise von Subway to Sally gehen soll.
Da bin ich zum Metal endlich wirklich erst gekommen.
Ingo findet Inspiration bei den Metal-Bands der damaligen Zeit. Vor allem Vulgar Display of Power von Pantera hat es Ingo angetan.
Und das lief dann die ganze Zeit, das hat sehr Songwriting geprägt für die Platten danach, Subway to Sally, in meinem alten 1er VW. Irgendwie auf der einen Seite war Mittelaltermusik drauf, auf einer Kassette, und auf der anderen Seite war dieses Pantera-Album.
Diesen Sound möchte er unbedingt auf dem nächsten Album wiederfinden und schlägt das auch dem Produzenten der Platte vor. Doch der versteht das überhaupt nicht.
Der wusste ja nicht, wer Pantera ist. Das hat er dann nämlich noch nicht zugegeben. Er sagt, ich weiß gar nicht, was ich von Pantera halten soll.
Der Produzent ist Sven Regner, Sänger und Texter der Band Element of Crime. Die Plattenfirma engagiert ihn, weil Subway to Sally ihre neuen Songs ausschließlich auf Deutsch singen wollen. Und dafür scheint Regner genau der Richtige zu sein.
Und plötzlich war es auf Deutsch und plötzlich ging es um Tod, Hexenverbrennung und diesen ganzen Kram. Und diese Musik, die doch auch durchaus düstere Riff hatte. Was doch echt ein bisschen verunsichert, ob das der richtige Weg ist, ob das Leute überhaupt gefallen könnte.
Der war mit Sicherheit für alle unsere Partner, Plattenfirmen insbesondere, die uns vielleicht gerne auf einen kommerzielleren Weg geschickt hätten, kein angenehmes Gegenüber.
Ein gutes Argument gegenüber der Plattenfirma hat die Band aber. Die Fans. Und die kommen zu der Zeit hauptsächlich aus dem Osten.
Das Feld war immer noch, wenn man den Osten an sich betrachtet, es gab vor allen Dingen jene Menge Dorfseele noch, die so eine Art regelmäßigen Konzertbetrieb hatten, Freitag, Samstag. Ne? Thüringen, Sachsen vor allen Dingen, einige wenige in Brandenburg, ich denke da an den Goldenen Ring in Annaburg zum Beispiel.
Die Dorfsäle, von denen Erik spricht, sind die Reste der staatlich organisierten Unterhaltungsindustrie der untergegangenen DDR. Im ländlichen Raum haben einige überlebt und erfreuen sich nun als privat geführte Konzertlocations großer Beliebtheit.
Wenn du halbwegs gut warst, und in dem Falle, was Subway to Sally betrifft, waren wir sogar nicht nur gut, sondern interessant vor allen Dingen, weil neu, hattest du eine große Chance, einen Haufen Zuschauer zu ziehen. Und das ist im Grunde das Fundament, auf dem diese Band wachsen konnte. Das ist der Humus gewesen, von dem aus man die Fühler erst dann in den Westen ausgestreckt hat. Hier hat man sich quasi das Rüstzeug auch geholt.
Während Subway to Sally mit ihren Alben 1995 und Fop den Dämon erste größere Erfolge feiern, stehen Mike und Matze noch ganz am Anfang. Doch wie bei Subway to Sally finden auch sie die richtigen Leute zur richtigen Zeit.
In dieser Saalfelder Blase gab es auch so eine kleine Hardcore-Clique. Ne? Und da gab es eben diese Bischof-Cousins, ne? Die sich da irgendwie als ziemlich cool herauskristallisiert haben. Erik war ein wahnsinnig cooler Typ, der einfach cool wirkte, cool rüberkam. Und Markus, die waren dann auch schon dabei, so ihre ersten musikalischen Gehversuche zu machen, aber halt eben eher aus Spaß, ne? Videos drehen mit dem Camcorder und mal das Mikro nehmen und irgendwie reinschreien. Und dieser Markus Bischof, der war halt unfassbar talentiert, in Mikro zu brüllen.
1997 stoßen Markus Bischof als Sänger und Erik Bischof als Bassist zur Band. Noch heißen sie Konsens und spielen Death Metal. Oder versuchen es zumindest.
Wir waren natürlich nicht in der Lage, Metal zu spielen, weil das einfach musikalisch überhaupt nicht möglich war. Matze kam auch aus einer Punkband und so haben wir versucht, Metal-Musik zu machen, aber unsere politischen Lyrics noch dazu hat dem Ganzen noch mehr Hardcore-Attitüde verliehen und wir haben uns dann eben an Metal-Bands orientiert, die wir von der Attitüde her cool fanden, aber die musikalisch überschaubar waren.
Was Mike auf dem Dynamo-Festival in groß gesehen hat, erfüllt sich jetzt in Blankenhain im Kleinen. Mike und seine Bandkollegen packen den Crossover-Zeitgeist in ihr eigenes Ding und benennen sich ein letztes Mal um. In Heaven Shall Burn.
Ja, und das war so die letzte Chance, einen krasseren, einen cooleren, einen moderneren, allgemeingültigeren und international fähigeren Namen irgendwie, auch wenn wir das noch nicht im Hinterkopf hatten, da zu wählen.
Mit neuem Namen und der ersten EP in Battle There Is No Law geht die Band auf Tour, quer durch Thüringen und Sachsen.
Also welche Strukturen uns extrem geholfen haben, das ist die alte Dorfsaalkultur der Blues- und Metal-Szene in der DDR. Also diese Säle haben wir noch lange und weit überlebt. Ne? In Bad Salzung, in Neustadt-Orla, in Görkwitz, in Schlettwein, bei Pößneck, diese ganzen Dorfsäle in Sachsen und Thüringen. Da haben auch immer Nachwuchsbands irgendwo mitgespielt, wenn ja Aljoscha und Santa Clan und Insta Bocke de Bilz und was weiß ich, was da alles für Bands sich rumgetrieben haben, so nach der Wende. Der hat ja wirklich teilweise Dark Wave mit Grindcore und sonst was zusammengespielt. Das waren ja die krudesten Mischungen.
Crossover ist hier nicht einfach nur ein Begriff oder ein Genre, sondern Bühnenalltag. Unterstützung bekommen die Bands wie die von Mike, aber auch von der älteren Generation.
Also unser erstes Demo haben wir auch im Proberaum von meinem Mathelehrer damals aufgenommen, der in so einer DDR-Blues-Kapelle gespielt hat und so. Und die haben uns dann eben an die Hand genommen, weil man das damals in der DDR halt mit jungen Leuten so gemacht hat irgendwie. Ne? Wir sind dann zwar keine Kunden geworden, sondern eher Metaller, aber die haben so ein Verständnis so für dieses Aufbegehren von uns gehabt. Und die Strukturen, die haben uns total geholfen.
Das Verständnis für die Jugend geht bei der älteren Musikergeneration auf die eigene Lebensgeschichte zurück. In der DDR haben sie erlebt, was es heißt, nicht frei zu sein. Ende der 90er gibt es zwar keinen SED-Apparat mehr, gegen den sie aufbegehren könnten, aber es gibt eben neue Feinde, wie zum Beispiel Neonazis. Die Solidarität der älteren Generation ist für Heaven Shall Burn eine wichtige Erfahrung. Das ist aber nicht das Einzige, was sie an ihren Vorgängern schätzen, auch an den Metal-Bands der ehemaligen DDR.
Die Mentalität der Protagonisten dieser Ost-Metal-Bands, das hat was spezifisch Ost-Metal-mäßiges, weil das nämlich Teamplayer sind, die ein Szenenbewusstsein haben, die sich gegenseitig helfen und die auch in der Band selber als ein Kollektiv funktionieren, um mal diesen Ostbegriff zu benutzen. Und das hat man ganz klar in der Abgrenzung zu den Westbands, mit denen man dann auch in den 90ern zusammengespielt haben. Das waren alles Ego-Trips von irgendeinem Protagonisten, der da ein paar Leute zusammengesucht hat und jeder wollte ellbogenmäßig der Beste, der Größte, der Stärkste sein und hat tausendfach die große Fresse gehabt. Das hat, glaube ich, was mit der Sozialisation zu tun. Ne? Weil wenn du Pionier und FDJler warst, irgendwie selbst wenn du es scheiße fandest, bewegst du dich in der Szene anders, als wenn du immer irgendwie der kleine Prinz warst und gleich auf Ego getrimmt wurdest in der Erziehung. Daran glaube ich ganz fest.
Diese Verwurzelung im Osten besteht bei Heaven Shall Burn bis heute.
Und dass sie alle hier geblieben sind zum Studieren, zur Ausbildung und so weiter, das ist vielleicht einer der entscheidenden Zufälle, die unsere Band da so weit gebracht hat und auch so ein stabiles Line-up beschert hat. Ne? Weil das ist ja im Osten nun wirklich nicht selbstverständlich.
Mike beginnt Jura zu studieren. Bassist Erik wird Ergotherapeut, Sänger Markus lernt Pfleger. Bis heute arbeiten alle Heaven Shall Burn Musiker in ihren Berufen. Mikes Band positioniert sich bis heute klar gegen rechts. Aber auch als Privatperson zeigt er klare Kante und scheut keine Diskussionen.
Ich habe auch schon oft festgestellt, dass es wichtig ist, mit Leuten, mit denen man noch reden kann, mit denen auch zu reden.
Diese Überzeugung hat auch mit Mikes Aufwachsen zu tun.
Ich komme aus einem kleinen Nest in Thüringen, in Ostdeutschland. Das sind natürlich Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich Fußball gespielt habe, mit denen ich schwimmen gelernt habe, die mir in der Disco die Haut gerettet haben, als ich vor die Fresse kriegen sollte oder so. Die sind auf einmal Faschos gewesen, vom einen Tag auf den anderen. Trotzdem habe ich mein halbes Leben mit denen verbracht. Ne? Wenn ich die auf der Straße sehe und die sind heute keine Faschos mehr, aber vielleicht trotzdem noch AfD-Wähler und so weiter, sage ich denen trotzdem meine Meinung und rede mit denen und ignoriere die nicht und schiebe die nicht aus meiner Blase raus, ganz einfach, weil wenn ich nicht mit denen rede, dann redet gar keiner mehr mit denen von der Couleur, die so eine Meinung haben wie ich. Ne? Sonst sind sie nämlich auch wieder isoliert. Und darum geht es uns auch bei unserer Band.
Während Heaven Shall Burn als Indie-Act in den neuen Bundesländern unterwegs sind und ihre erste CD veröffentlichen, ist aus Subway to Sally mittlerweile eine erfolgreiche Band mit einem Plattenvertrag bei einer Tochterfirma der BMG geworden. Nun wollen sie auch im Westen Deutschlands so richtig Fuß fassen.
weil da kannte uns ja nun niemand. In Osten hatten wir uns ja ein gewisses Standing erarbeitet, schon live. Und im Westen, da war jetzt mal erstmal in die kleinen Clubs wieder gegangen. Ne? Und dann interessanterweise aber auch auf diese ganzen Wald- und Wiesenfestivals, die es da so gab. Irgendwie hat ja gefühlt jedes Dorf im Westen da unten ein Festival veranstaltet. Und dann haben wir auch alles abgespielt, was irgendwie ging. Ne?
Also wieder die Ochsentour über die Dörfer und durch die kleineren Kulturhäuser in den Städten. Aber diesmal im Westen. Neben den Touren und Festivalauftritten arbeiten Subway to Sally aber weiter an neuen Ideen für ihre Platten.
Es ging los, ne? Es passierte wirklich was, was einem dann auch das Gefühl gab, dass man da auf dem richtigen Weg war. Und die Platten wurden auch besser aus meiner Sicht. Interessant waren sie immer, aber stimmiger an sich. Und die Band bekam ein Gesicht.
Sie beginnen, Industrial Sounds und symphonische Elemente in ihre Songs zu integrieren. Und so wie ihre Musik ist auch ihr Publikum stark gemischt.
Es waren von zu dieser Zeit dann schon Metal-Typen natürlich im Publikum. Also das haben wir erkannt, ja, an der Kutte und Aufnähern drauf, der so, die auch beim Wacken waren und so, die Geschichten. Viel Gothic. Also dann die mit Kajal und Schwarz und hochtopierten Haaren, also die typischen Gothic-Typen. Bis hin zu aber auch so, die man so im Folk veräußern würde.
Subway to Sally werden zu einer Band, auf die sich viele einlassen können. Das Publikum wird größer. Dieser Erfolg ist aber kein Zufall, sondern das Ergebnis des jahrelangen Experimentierens. Und das ging ja schon in den Anfangstagen los. Ich erinnere nur an Deepish Mode auf Folk und das Ganze mit Trompete. Aber auch eine gewisse Kompromisslosigkeit gehört zum Erfolgsrezept. Laut Erik Fisch-Hecht kommt die vor allem von Ingo.
Weil dazu hat der Typ hier einen viel zu eigenen Kopf und viel zu eigene Vorstellungen. Das bezeichne ich als independent. Sich einfach eben nicht vorschreiben zu lassen, was man zu tun und zu lassen hat. Okay, Ratschläge abholen, drüber nachdenken, was medial vielleicht klug wäre, alles in Ordnung. Aber grundsätzlich an der Musik etwas zu ändern, weil andere das für gut befinden, das haben wir nie gemacht.
Doch auch, wenn sie Platten verkaufen und erfolgreich durch Deutschland touren, im Fernsehen und im Radio, finden sie nicht wirklich statt. Das ändert sich spätestens 2008, als sie für das Land Brandenburg bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest antreten.
2008, also uns gab es dann inzwischen schon 15, 16 Jahre, die wir unterwegs waren. Und da ist man an so einem Punkt in der Band, dass man viele Leute erreicht hat und im ganzen Land eben halt wirklich ein Standing hatte.
Der Bundesvision Song Contest ist die Möglichkeit, noch mehr Leute zu erreichen. Neben etablierten Acts wie den Sportfreund Stiller, Leif Aldin oder Madsen wirken Subway to Sally eher wie Außenseiter bei diesem Wettbewerb.
Und uns hatten die überhaupt nicht auf der Pfanne dort, also so ein Stefan Raab oder auch nicht die Redakteure dort.
Ich glaube auch, dass wir uns da jetzt nicht irgendwas Tolles erwünscht oder erhofft haben davon. Glaube ich nicht.
Dennoch geht die Band in den Wettbewerb und macht dafür auch kleinere Kompromisse, erzählt Erik Fisch-Hecht.
Ich meine, wir haben ja auch einen Song gespielt, da der war gar nicht so typisch für die damalige Subway-Stilistik. Aber er war vielleicht dann doch der Song mit dem besten Refrain und mit dem massenkompatibelsten Angebot, das wir machen konnten.
Ne? Hier sind Subway to Sally für Brandenburg mit dem Titel Auf Kiel. Hallo Freunde!
Am 14. Februar 2008 ist Showtag. 1,5 Millionen Menschen sitzen vor dem Fernseher und sehen die Band den Song Auf Kiel performen. In ihren Bühnenoutfits irgendwo zwischen Wikinger, Goth und Mittelalter. Durch diese Optik unterscheiden sie sich von der Konkurrenz. Am späten Abend kommt es dann zur Punktevergabe. Fast alle Bundesländer haben bereits abgestimmt.
Ja, dann kam die letzte Abstimmung, Nordrhein-Westfalen. Und die Punkte werden ja von unten herauf immer vergeben.
Und dann geschieht etwas, womit die Band nicht gerechnet hat. Dazu mehr in Folge 5 von Iron East, Heavy Metal im Osten. Ich bin Jan Kubon, Autor und Host dieses Podcasts. Neue Folgen von Iron East erscheinen am nächsten Freitag, exklusiv in der ARD Audiothek. Abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Außerdem findet ihr in diesem Feed auch alle Folgen der ersten Staffel. Iron East ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Co-Autoren Klaus Schwartau und Max Stern. Originalmusik, Sounddesign und technische Produktion Mario Swigulski. Producer Max Stern. Covergestaltung Martin Pfeiffer. Distribution Hanna Lohoff. Technische Distribution Christine Franke. Produktionsleitung Steffen Thier. Redaktion und Projektleitung Andreas Zagelow. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.